Die Wegweiser, ein Podcast der Land und Forst. Ob Tipps für Stall, Betrieb oder Acker, Redakteure fragen, Experten antworten.
Hallo und herzlich willkommen bei den Wegweisern. Ich bin Leonie Joost, Redakteurin bei der Land und Forst und ich spreche heute im Interview mit Peter Jürgens. Er ist Geschäftsführer der ZKHL. Die wird aufgrund ihrer Abkürzung auch gerne mal mit der ZKL, mit der Zukunftskommission Landwirtschaft, verwechselt, macht aber was ganz anderes. Hallo Herr Jürgens, vielleicht können Sie uns direkt mal aufklären, wofür stehen die Buchstaben ZKHL?
Die ZKHL, das sind die Abkürzungen für Zentrale Koordination, Handel, Landwirtschaft. Und das sagt es eigentlich schon, die Aufgabenstellung ist ausgedrückt, ein zentrales Koordinationsmedium, eine Plattform zu schaffen, in der sich die Vertreter von Handel und Landwirtschaft ja über gemeinsame Themen verständigen, Probleme lösen, die Zusammenarbeit miteinander in der Wertschöpfungskette verbessern wollen. Und jetzt sind zwei genannt, aber natürlich gehört dazwischen auch die Industrie, das heißt die Verarbeitungskette landwirtschaftlicher Produkte bis zum Handel. Die sind selbstverständlich auch mit eingebunden, aber ich glaube, man hat sich damals gegen noch einen Buchstaben im Titel entschieden. Das wäre zu lang geworden.
Und wie kam es dazu, dass die ZKHL gegründet wurde? Vielleicht können Sie dazu ein bisschen was erzählen.
Die ZKHL wurde im Herbst 2021 gegründet und hat angefangen oder hat das fortgesetzt, was im Vorfeld nach den, ich denke auch in der Öffentlichkeit deutlich wahrgenommenen Protesten landwirtschaftlicher Betriebe angesichts der Marktsituation, der Preissituation, dann in Form verschiedener Initiativen und zuletzt dem Agrardialog, das ist eigentlich die Vorläufer Plattform oder die Vorläuferorganisation. Der Begriff Organisation ist da vielleicht etwas weit gegriffen, weil es nicht institutionalisiert war. Aber es war eine ganz, ganz wichtige erste Plattform, in der eben hier die Beteiligten an einen Tisch gekommen sind und Überlegungen gestartet haben, die Probleme in der Vermarktung, insbesondere deutscher Produkte, aber auch in der Zusammenarbeit, eben dieses Stichwort Kooperation entlang der Kette, ja, miteinander zu besprechen und nach Lösungen zu suchen. Und das ging dann über in die ZKHL, die also ausdrücklich hier diese Koordinationsaufgabe hat, strategische Themen, wir sagen Fokusthemen, eben aufgreift, die ansonsten im Tagesgeschäft schnell auch schon mal hinten runterfallen oder nur bislang bilateral, trilateral vielleicht zwischen einzelnen Beteiligten erörtert wurden.
Auf die Fokusthemen können wir gleich nochmal eingehen. Vielleicht nochmal kurz vorab, könnten Sie nochmal das Netzwerk Agrar so ein bisschen verorten in dem Bereich Agrardialog, ZKHL?
Also nach meinem Verständnis ist das Netzwerk Agrar im Grunde genommen das Sammelbecken, die Klammer um die unterschiedlichen Strömungen in der Landwirtschaft. Es ist ja kein Geheimnis, dass man auch nicht alle mitnehmen konnte. Da gab es ja vor meiner Zeit, ich habe es auch damals nur beobachtet, verfolgt, ja durchaus auch kontroverse Positionen, auch was eben die Weiterführung der Initiativen in der ZKHL betrifft. Aber ich denke, das Netzwerk Agrar ist eine ganz breite und ganz wichtige Plattform der Landwirte, die hier proaktiv mit der Kette, mit dem Handel zusammenarbeiten wollen. Ja, sie ist breit aufgestellt, wie ich schon sagte. Sie ist auch heterogen teilweise in ihrer Position. Das ist auch nicht verwunderlich. Das ist auch völlig in Ordnung. Aber es ist im Moment neben den etablierten Organisationen wie Bauernverband oder anderen Fachverbänden, insbesondere für die Erzeuger unmittelbar die Plattform, sich hier in den Dialog mit einzubringen.
Aber das Netzwerk Agrar ist sozusagen nicht Teil der ZKHL.
Doch, Netzwerk Agrar ist Mitglied und zwar seit Anfang 2022, also kurz nach der Gründung, hinzugetreten.
Vielleicht können wir über die Aufgaben und Ziele sprechen und auch über die Fokusthemen. Vielleicht können Sie dazu ein bisschen was sagen, was so die Themen sind, die die ZKHL bearbeitet.
Ja, die wesentlichen Themen, die die ZKHL eigentlich seit ihrer Gründung auf dem Schirm hat, ist zum einen die Schaffung eines gemeinsamen Herkunftszeichens für Produkte aus deutscher Landwirtschaft. Wir haben ja erlebt, dass auch auf Druck der Erzeugerseite und angesichts der Proteste viele Handelsunternehmen angefangen haben, deutsche Produkte aus nachweislicher deutscher Herkunft mit eigenen Zeichen, mit eigenen Marketingaktivitäten zu unterstützen. Ziel ist es, diese ja unterschiedlich wahrgenommenen, auch unterschiedlich sichtbaren Initiativen, wie gesagt, unter einem gemeinsamen Zeichen zu bündeln, was dann eine hoffentlich deutlich stärkere Wahrnehmung hat im Markt, auch eine stärkere Durchdringung hat. Dieses Zeichen ist das Ergebnis dann einer Branchenvereinbarung, die wir derzeit finalisieren, wo eben ein ganz klares, auch für eine bestimmte Zeit vorgesehenes Commitment der Beteiligten zur Etablierung dieses Zeichens, zur Nutzung dieses Zeichens verankert ist. Also diese Branchenvereinbarung ist die Grundlage für die Nutzung des Herkunftszeichens. Und das zweite große Thema im Moment ist die Schaffung eines Verhaltenskodex oder Lebensmittelkodex, sagen andere, der eben die Zusammenarbeit entlang der Kette, insbesondere für Konfliktfälle, also Streitfälle in der Lieferkette zwischen den beteiligten Parteien helfen soll, zu ordnen, zu regeln. Das Ziel, was in der Satzung schon angelegt ist, worüber aber Stand heute noch nicht final entschieden ist, ist zum Beispiel das Schaffen einer Schlichtungsstelle, ja, um eben hier abgekoppelt vom Tagesgeschäft und unmittelbaren, ich sag jetzt mal, Verhandlungen, Listungsverhandlungen, Lieferungsvereinbarungen, eine unabhängige Organisation zu haben, beziehungsweise ein unabhängiges Gremium zu haben, was helfen soll, solche Streitfälle entlang der Lieferkette zu schlichten, wie der Name schon sagt.
Also das heißt, eine Stelle, an die sich dann auch landwirtschaftliche Betriebe wenden können?
Landwirtschaftliche Betriebe, aber auch die nachgelagerten Wertschöpfungskettenbeteiligten, also Industrie oder andersrum der Handel. Auch da ist es ja denkbar, theoretisch, dass es Probleme oder Fragestellungen, Auseinandersetzungen gibt. Also offen für alle Beteiligten in der Kette, die dieses Thema mithilfe einer Schlichtungsstelle, mithilfe eines unabhängigen Gremiums auf Basis dieses Verhaltenskodex dann anpacken wollen.
Und kann man schon zeitlich ungefähr abschätzen, wann es soweit sein wird, dass es diese Schlichtungsstelle gibt?
Nein, da bin ich, wie gesagt, noch ein bisschen zurückhaltend. Zunächst mal geht es darum, den Verhaltenskodex zu finalisieren. Auch da sind wir, denke ich, sehr weit fortgeschritten. Sie können sich vorstellen, dass die Erwartungen durchaus unterschiedlich sind, wie weitreichend das Ganze geht. Viele Aspekte, die es dabei zu berücksichtigen sind, sind ja auch bereits gesetzlich geregelt. Also Ziel ist es, über die gesetzlich ohnehin bestehenden Regelungen hinaus Vereinbarungen zu treffen, ein Prozedere zu verankern, was eben hier helfen soll, Probleme zu schlichten, zu lösen. Aber ob wir es schaffen, diese Schlichtungsstelle noch in diesem Jahr zu aktivieren oder ob das denn sich ins nächste Jahr hineinzieht, da kann ich heute noch keine abschließende Aussage tätigen. Es hängt auch ganz stark davon ab, letztlich, wie ja aktiv das da immer dann nachgefragt wird. Möglicherweise erleben wir, dass wir einen Kodex bekommen, dass wir es schaffen, hier etwas zu vereinbaren, aber keiner greift ihn auf und nutzt ihn, weil man ja business as usual weiter wie bisher miteinander verfährt. Auch das ist ja nicht auszuschließen. Also ich denke, es ist eine neue Erfahrung, eine neue Chance, die aufgegriffen werden kann. Und es wird sicher davon abhängen, ob das passiert, wie schnell und wann wir dann eine Schlichtungsstelle bekommen.
Gab es sowas nicht schon mal oder gibt es nicht schon so eine Schlichtungsstelle?
Es gibt verschiedene Kodizes an anderer Stelle. Aber meines Wissens entlang dieser gesamten Kette Landwirtschaft bis zur Letztvermarktung, bis zum Handel, nein. Hier in Deutschland zumindest ist mir das nicht bekannt.
Und nochmal zu dem Herkunftszeichen. Das ist dann sowas wie 5D sozusagen, was Sie fordern und entwickeln?
Ja, 5D ist das Schlagwort, was sich durchgesetzt hat so in der Öffentlichkeit. Und in vielen Fällen ist es auch ein 5D. Es kann aber auch mal ein 6D oder nur ein 2 oder 3D sein. Das hängt davon ab, welche Rahmenbedingungen in den jeweiligen Warengruppen. Wir reden ja über im Wesentlichen frische Produkte oder eigentlich ausschließlich frische Produkte zunächst mal. Monoprodukte wie Fleisch, Schweinefleisch, Rind, Kalbfleisch, Geflügelfleisch, Eier, Milch, Obst und Gemüse ohne weitere Verarbeitungsgrade. Und die Voraussetzungen in diesen Warengruppen sind ja durchaus auch etwas unterschiedlich. Ja, zum Teil haben wir schon existierende, weitreichende gesetzliche Herkunftskennzeichnung. Rindfleisch ist ja seit vielen Jahren der Vorreiter. Da ist es völlig problemlos möglich, die Geburt mit einzubinden. Ob das bei Geflügel das Gleiche ist, ich gehe davon aus, natürlich durch die hohe Integration bei der Eierlegehennenhaltung vielleicht nicht in dem gleichen Umfang. Also das sind Aspekte, die jetzt im Kontext der Branchenvereinbarung miteinander abgestimmt werden. Und das Ergebnis dieser Branchenvereinbarung wird für die einzelnen Warengruppen am Ende Mindestforderungen, also Mindestanforderungen definieren. Und das kann, wie gesagt, ein 5D, ein 3D oder 4D sein oder auch ein 6D, je nachdem, welcher Konsens hier besteht. Aber das Entscheidende ist nicht, am Ende mit diesem 5D oder 4D draußen zu operieren, sondern unter dem einheitlichen Zeichen, diesem Herkunftszeichen, was inzwischen auch schon finalisiert, schon abgestimmt ist. Ich kann es und soll es noch nicht zeigen. Wir wollen natürlich die Rahmenbedingungen erst dafür für die Nutzung schaffen, bevor wir dann damit rausgehen. Aber da ist bereits Konsens erzielt, also das Zeichen steht. Das ist ja schon mal eine ganz wesentliche Voraussetzung.
Da sind Sie sozusagen schneller als die Politik und das würde dann möglicherweise ein staatliches Zeichen und das ZKL-Zeichen irgendwann geben?
Das ist nicht auszuschließen, wenn die Politik ihre Vorstellung, die sie bislang verkündet hat, dann tatsächlich durchsetzt. Und am Ende, ja, wird der Markt auch entscheiden, was setzt sich durch, wenn das gesetzliche Zeichen obligatorisch ist. Muss man schauen, wie ein freiwilliges Zeichen, und das ist es ja letztlich immer, ein Herkunftskennzeichen auf Basis dieser Branchenvereinbarung, daneben funktioniert, ob das sinnstiftend weiterhin ist oder ob es sich dann erübrigt. Aber wir sind ja noch lange nicht so weit. Auch das, was auf europäischer Ebene im Moment da diskutiert wird, führt sicher nicht dazu, dass wir gleich übermorgen ein staatliches Zeichen haben. Ja, insofern, glaube ich, ist es wichtig und richtig, dass über dieses Herkunftszeichen der ZKHL die Lücke, die wir da heute haben, zeitnah gefüllt wird.
Nun gibt es die ZKL ja noch nicht so lange. Kann man schon rückblickend ein bisschen sagen, was bisher erreicht wurde?
Ja, wie gesagt, wir sind kurz vor der Ziellinie, was die Branchenvereinbarung und auch den Verhaltenskodex betrifft. Aber was vor allen Dingen erreicht wurde, sind wichtige, ich sag jetzt mal, Erkenntnisse hinsichtlich den Chancen, die eine solche Zusammenarbeit bietet. Ja, eine Zusammenarbeit, die für viele in dieser Form bislang unbekannt oder neu ist. Da prallen natürlich Erwartungen unterschiedlichster Art, auch, ich sag mal, unterschiedliche Bereitschaften hinsichtlich Dialog und Kompromiss aufeinander. Und das ist ein ganz, ganz essentieller Lernprozess. Ich beschäftige mich jetzt seit circa 25 Jahren mit der Wertschöpfungskette Lebensmittel, insbesondere Fleisch. Und für mich ist das tatsächlich auch ein gewisses Novum, dass jetzt hier auf dieser breiten Basis, ja, das ist das Wichtige, eine ganz breite Basis, die alle wesentlichen Handelsketten, aber auch alle wesentlichen Warengruppen mitnimmt, miteinander gesprochen wird und nicht nur übereinander gesprochen wird. Kooperationen zwischen Erzeugern und Handel sind ja auch in der Vergangenheit nicht unbekannt. Ja? Das sind aber dann meistens sehr überschaubare regionale Ansätze bis hin zu Direktvermarktung oder kleinere Programme, die Handelsketten auflegen im Sinne von Regionalmarken und solchen Geschichten. Da gibt es ja durchaus auch schon bewährte Kooperationsebenen. Aber wie gesagt, in dieser Breite tatsächlich als Branchen miteinander zu reden, ist für mich nach meiner Einschätzung und Erfahrung ein absolutes Novum und eine echte Chance.
Ich finde, dass die ZKL dafür, dass es ja wirklich so eine große, wichtige Aufgabe ist, doch relativ unbekannt ist. Haben Sie da eine Erklärung für?
Die ZKL ist, wie gesagt, erstmal angetreten, um Problemstellungen anzupacken, miteinander in den Dialog zu kommen. Was sie nicht getan hat, ist im großen Stil Werbung in eigener Sache zu machen. Da kann man sicher drüber streiten, ob das gut ist, ob das schlecht ist. Aber meine persönliche Meinung dazu ist, ohne etwas in der Hand zu haben, ohne konkrete Ergebnisse im Sinne von Erfolg auch präsentieren zu können, macht es wenig Sinn, ja, positive Werbung zu machen. Also Werbung im Sinne von Mitgliederwerbung, wenn ich mir die Mitgliederliste anschaue, das sind inzwischen 15 Mitglieder, das war durchaus erfolgreich. Alle wichtigen Branchenvertretungen und Organisationen sind hier mit drin. Neue Mitglieder sind herzlich willkommen, sich hier zu beteiligen. Der Aufruf ist ganz klar. Aber ich denke, wenn wir es, wie gesagt, schaffen, jetzt mit dem Herkunftskennzeichen und dem Kodex im Laufe dieses Jahres an den Start zu gehen, dann wird die ZKHL deutlich stärker wahrgenommen werden.
Vielleicht können wir noch mal kurz über die innere Struktur der ZKHL sprechen. Also es gibt einen Steuerungskreis, es gibt Dialoggruppen. Wenn jetzt neue Mitglieder hinzukommen, wie könnten die sich einbringen?
Also wenn wir die Gremien nehmen, Mitgliederversammlung ist die Basis jedes Vereins, das wissen wir. Ja, hier werden, ich sag mal, die Grundsatzentscheidungen getroffen, die dann der Vorstand operativ umsetzen soll, zusammen mit der Geschäftsführung. Die eigentliche Arbeit findet, wie Sie schon richtig sagen, im sogenannten Steuerungskreis statt, der hier über die einzelnen Stufen breit besetzt ist, also die Paritätik der einzelnen Stufen und der beteiligten Warengruppen widerspiegelt. Und hier ist eigentlich das ist die Kernarbeitsebene, bei der zum Beispiel die Inhalte von Vereinbarungen, Kodex, Herkunftskennzeichen erörtert und konkrete Beschlüsse vorbereitet werden. Am Ende liegt es im Vorstand im Wesentlichen, die Beschlüsse dann auch zu fassen. Und die Detailarbeit in den einzelnen Gruppen oder in den Warengruppen findet nicht in diesen, Sie sagten, Dialoggruppen statt, sondern wir sprechen von Arbeitsgruppen. Beim Thema Herkunft hat sich der Begriff der Taskforce-Herkunft etabliert. Diese Dialoggruppen ist vielleicht noch so ein Relikt aus der vorherigen Zeit Agrardialog. Also wir prägen diesen Begriff jetzt nicht mehr. Aber letztlich ist es egal, wie das heißt. Wir haben eben hier verschiedene Arbeitsebenen. Arbeitsgruppe Schwein, Arbeitsgruppe Milch. Jetzt haben wir eine Arbeitsgruppe Prüfsysteme, weil wir natürlich auch dafür Sorge tragen müssen, dass die Kontrolle des zukünftigen Herkunftskennzeichens effektiv und sicher erfolgt. Man kann es nicht einfach nur rausgeben und sich nicht drum kümmern. Aber das wollen wir, wie gesagt, mit den etablierten Prüfsystemen versuchen, effizient und schlank aufzustellen, gleichwohl sicher, so wie alle anderen Zeichen, ob QS, DLG oder CAT, was auch immer draußen zu den einzelnen Produkten schon im Markt ist, ja auch bekannt sind und als valide Prüfsysteme sich bewährt haben.
Und was sind perspektivisch noch Themen, die Sie angehen wollen?
Ja, wir haben verschiedene Themen schon mal, ich sag mal, gesammelt, in einen großen Topf getan, der auf dem Tisch steht. Wie kann es weitergehen? Es tauchen Schlagwörter auf wie Imagekampagnen für einzelne Warengruppen. Das ist aus Erzeugersicht sehr wünschenswert, wobei dann auch immer gleich die Frage der Finanzierung, weil dann geht es sehr stark um kommunikative und Marketingaktivitäten. Ich denke, viele vermissen schmerzlich die CMA, die solche Aufgaben früher übernommen hat, zwangsläufig. Ob das dazu kommt, lasse ich mal völlig offen. Die Taxonomieverordnung beschäftigt inzwischen sehr viele Unternehmen. Das könnte eine mögliche Aktivität sein. Wie gesagt, es geht um strategische, um Fokusthemen, die die gesamte Kette betreffen. Und der Gesetzgeber wird, da bin ich mir ziemlich sicher, immer wieder neue Überraschungen und Aufgaben bereithalten, die hier innerhalb der ZKHL zu diskutieren wären.
Viele Landwirte beklagen ja das Kräfteungleichgewicht zwischen den Produzenten, also den landwirtschaftlichen Betrieben und dem Lebensmitteleinzelhandel. Gibt es da einen Ansatz, wie wir da zu mehr Diskussion auf Augenhöhe kommen können?
Ich denke, Augenhöhe haben wir da schon sehr weit gehen, vielleicht nicht so, wie es Einzelne sich vorstellen und wünschen, aber sie ist in diesen 2 Jahren erreicht worden. Die Ernsthaftigkeit des Miteinanderredens, auch die Bereitschaft des Miteinanderredens, wie gesagt, das sind für mich ganz wertvolle Erfahrungen und auch Erfolge der ZKHL, die jetzt nicht unmittelbar für den Einzelnen vielleicht sichtbar sind, aber im Hintergrund ganz, ganz wesentlich sind, um, wie gesagt, auch strategische Ziele zu erreichen. Aber wir werden nichts gegen weiter fortschreitende Konzentration tun können, sei es im Handel, aber auch in der Industrie. Wir werden auch nicht unmittelbar etwas dagegen tun können, dass der Druck auf die Erzeuger, ich will jetzt nicht das Stichwort Höfe sterben in den Mund nehmen, aber manchmal hat man wirklich den Eindruck, es steuert bei vielen zwangsläufig darauf hinaus, die Anforderungen, die jetzt das ganze Thema Tierschutznutztierhaltungsverordnung in der Schweinehaltung haben, bei den Sauen, die Rahmenbedingungen für die Mast und so weiter. Also überall, wo man hinschaut, ist ja keine Aufbruchsstimmung, sondern eigentlich eher, Resignation ist nicht, das trifft es auch nicht, weil viele Betriebe eben nicht resignieren und sagen, wir müssen was dagegen tun, so gut wir das können. Aber ich höre das auch zwischendurch raus, die eigentlich Traumvorstellung, dass zukünftig nur noch deutsche Produkte hier im Markt angeboten werden, um damit die Position der deutschen Landwirtschaft zu sichern, zu erhalten, die ist illusorisch. Das machen wir uns nichts vor. Wir leben in einer globalen Marktbeziehung. Wir leben in Europa. Wir dürfen keine Ausgrenzung, keine Diskriminierung betreiben anderer Produkte. Wir haben leider die Situation, dass die Rahmenbedingungen hinsichtlich der Kosten in Deutschland negativer sind als in anderen Mitgliedstaaten. Wir haben nur eine Chance, und da bin ich wieder bei dem Thema aktive Kennzeichnung der Produkte, entsprechende Kommunikation gegenüber dem Verbraucher. Und es hängt am Ende an uns allen, an uns Verbrauchern, die richtigen Präferenzen zu setzen. Was natürlich in Zeiten knapper Kassen gerade jetzt auch nicht so einfach ist. Ja, wie viel ist der Verbraucher am Ende bereit, für nachweislich deutsche Produkte im Vergleich zu europäischen oder weltweiten Angeboten anderer Preisklassen mehr auszugeben? Ja, das kann Ihnen heute keiner sagen, aber das ist am Ende maßgeblich. Und keine Regulation, keine Protektion, die wir hier in Deutschland weder politisch uns leisten können, auch nicht leisten sollten, in einem freien Markt, in einem liberalen Umfeld. Aber das sind, wie gesagt, Punkte, die, das hört man raus, ab und zu wieder so als Vorstellung auch in Richtung ZKHL getragen werden, die wir aber nicht leisten können.
Sie sind ja nicht nur Geschäftsführer von der ZKHL, sondern auch von Orga Invent. Vielleicht können Sie da noch mal ein, zwei Sätze zu sagen, was es damit eigentlich auf sich hat.
Ich bin nicht nur von Orga Invent, auch noch von einigen anderen Organisationen Geschäftsführer. Das hat sich über die Jahre entwickelt, aber die Orga Invent ist die älteste Gesellschaft. Seit 25 Jahren gibt es sie. Wir hatten letztes Jahr im November Jubiläum und ich bin auch seit Anfang an für die Orga Invent aktiv. Und sie ist die Organisation, die damals, ja ähnlich wie heute die ZKHL, als runder Tisch zwischen Handel und Vorstufe Industrie bis runter in die Agrarwirtschaft nach oder im Ergebnis der BSE-Krise entwickelt wurde, um über eine freiwillige zunächst, dann gesetzlich flankierte Etikettierung von Rind- und Kalbfleisch wieder Vertrauen in dieses Produkt zu schaffen. Mitte der 90er Jahre, das wissen viele halt schon nicht mehr, gab es eben mit der BSE-Krise massiven Vertrauensverlust. Der Rindfleischmarkt ist komplett zusammengebrochen. Man hat zunächst ja versucht, hier über eine positive Kennzeichnung deutscher Rinder und deutsches Rindfleisch die Sicherheit zu suggerieren. Also alles, was nicht britisch, nicht Schweiz, nicht irisch war, was damals eben als Quelle vom BSE angenommen wurde, ist vermeintlich safe. Und dann haben wir ja 2000, war das Jahr mit der Rita in Holstein, das erste Deutsche in Deutschland geborene positive Rind gehabt. Und danach ging das ja munter weiter. Also Fakt ist, dass die Etikettierung keinen Schutz vor BSE liefert, aber sie hat sich damit etabliert als Information für die Verbraucher, um dann auch eine bewusste Kaufentscheidung treffen zu können. Und das gilt ja bis heute. Wir haben eine etablierte, verpflichtende Herkunftskennzeichnung für Rind- und Kalbfleisch. Wir haben inzwischen eine Herkunftskennzeichnung für Schweinefleisch, Geflügelfleisch, Schaf, Ziege, auch in vielen anderen Bereichen, bei den Eiern die Printung. Das sind eigentlich alles Maßnahmen, die nach der Einführung der Rindfleischetikettierung so sukzessive entstanden sind. Und das sind die Kernaufgaben von Orga Invent bis heute. Wir sind auch als QS-Bündler noch aktiv für eine ganze Reihe landwirtschaftlicher Betriebe, auch international tätig und betreiben in der Orga Invent verschiedene Geschäftsbesorgungen, unter anderem für die REDZERT, Nachhaltigkeitszertifizierung, Biomasse, Biokraftstoffe, die SURE, Sustainable Resources, gleiches Thema, aber hier die feste Biomasse, forstwirtschaftliche Biomasse und die letzte Organisation SEEDGUARD, haben Sie vielleicht auch schon mal gehört, da geht es um Beizstellen, Saatgutbehandlung, die Reaktion nach dem Bienensterben, der Schutz von Umwelt, von Lebewesen gegen ungewollten Abrieb, wirkstoffhaltigen Abrieb, der bei schlechter Beizung zwangsläufig entsteht. Also das Sicherstellen, dass möglichst alles, was man angebeizt hat, auch am Saatgut bleibt. Das ist die Aufgabenstellung des SEEDGUARD. Also inzwischen sind es diese 5 Organisationen, die wir hier unter einem Dach maßgeblich unter der Führung Orga Invent betreiben. Und was uns zugute kommt jetzt? Die Erfahrung Orga Invent beim Thema Herkunft, ja, das können wir natürlich 1:1 und unmittelbar in das Thema Herkunftskennzeichen ZKHL mit einbringen.
Damit wäre ich dann jetzt durch mit meinen Fragen. Vielleicht können Sie zum Schluss noch einen kurzen Ausblick geben, was die zukünftige Arbeit der ZKHL betrifft.
Was die Zukunft betrifft, es sind ein paar Punkte schon ja, in dem großen Topf zum Sammeln, aber wir sind uns einig im Vorstand, dass wir jetzt zunächst mal ganz klar den Schwerpunkt auf die Einführung des Zeichens legen müssen, den Kodex finalisieren müssen. Das sind die beiden Keypoints hier, oder KPI, sagt man, Key Performance Indicator, an denen letztlich auch dann die Wahrnehmung ZKHL hängt und auch der Erfolg der bisherigen zweijährigen Arbeit dann zu messen sein wird. Ne? Und weitere Themen werden sich ganz, ganz schnell ergeben, da bin ich mir sicher.
Schön, ich bin gespannt, mehr von Ihnen zu hören in Zukunft und danke Ihnen herzlich für das Gespräch.